Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit spannenden Gästen über Tech und Rara.
Hallo und willkommen zu einer Sonderausgabe des Tech und Rara Podcasts der Netzpiloten in Partnerschaft mit Next Media Hamburg. Mein Name ist Ralf Leister und ich führe euch durch die nächsten 5 Folgen dieser kleinen Spezialreihe mit dem schönen Titel Attention Please. Der Hintergrund für diese Reihe zum Thema Aufmerksamkeitsökonomie ist, dass wir von Netzpiloten Kuratoren des Space in Hamburg sind. Das ist ein Innovationsraum für die Medien- und Digitalbranche von Next Media Hamburg als Teil der Hamburg Kreativgesellschaft. Dort finden regelmäßig sogenannte Themenfestivals statt und aus dem letzten Themenfestival haben wir für euch einige spannende ExpertInnen in unsere Podcast-Lounge eingeladen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem heutigen Gast Moritz Meyer. Er ist Geschäftsleiter von HitchOn. Herzlich willkommen hier im Media Space. Moritz, schön, dass du da bist. Beim Themenfestival hier geht es um das Thema Aufmerksamkeitsökonomie. Ich würde ganz gerne zum Einstieg mal wissen, wie hoch ist so deine durchschnittliche Nutzungsdauer am Handy? Ungefähr in Stunden.
Das verrät mir mein Handy natürlich regelmäßig. Ich habe mir abgewöhnt, da reinzugucken. Da ich in der Branche arbeite, in der Social-Media-Branche, ist es natürlich schon recht viel. Also ich denke schon, dass ich jeden Tag schon 3 bis 4 Stunden damit verbringe und Nachrichten lese. Damit geht es eigentlich morgens los. Und dann bin ich den Tag über natürlich immer wieder auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen und gucke mir an, was da so los ist, was gerade trendet, wie Inhalte, die wir produzieren oder an denen wir beteiligt sind, performen. Und dann lese ich da meine Mails und ab und zu zocke ich auch am Handy. Ich geht's.
Sehr gut. Ich wollte gerade fragen, was sind so deine Top 3 meistgenutzten Apps?
Meine Top 3 meistgenutzten Apps, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, auf Platz 1 sind wahrscheinlich Messenger, einfach um mit Freunden und Familie und Kollegen in Kontakt zu bleiben. Und wenn ich da das Berufliche mit dazu zähle, dass man auch Teams-Nachrichten schreibt und dann nutze ich Signal und auch WhatsApp noch, das ist wahrscheinlich schon so das, was ich am meisten mache. Dann bin ich natürlich immer sehr an Nachrichten und aktuellen Entwicklungen interessiert und lese viel in der Tagesschau-App, ZDF Heute und um international auf dem Laufenden zu bleiben, Guardian. Das waren jetzt mehr als 3 Apps.
Ich mache das in Kategorien.
Ich mache das in Kategorien, ja genau. Und die Social-Media-App, die ich am meisten nutze, ist wahrscheinlich doch YouTube bei mir immer noch. In der YouTube-Branche habe ich irgendwie angefangen zu arbeiten und YouTube ist immer noch die Videoplattform, die ich täglich aufmache und entweder Shorts gucke, aber auch lange Sachen.
Ja, ich finde ja, so ein Blick ins Handy ist immer ja sehr intim. Dadurch lernen wir dich teilweise besser kennen als deine engsten Freundinnen oder aber auch deine Familie. Trotzdem jetzt nochmal für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du in 2, 3 Sätzen?
Ich bin Moritz Meyer. Ich bin Geschäftsführer bei HitchOn. Das ist eine Social-Media-Agentur mit Standorten in Mainz und Hamburg.
Sehr gut. Auf den Punkt deshalb auch so interessiert am Bereich Social Media. Was sind da deine Aufgaben bei HitchOn? Also womit beschäftigst du dich dann tagtäglich?
Ich bin bei HitchOn in meiner Funktion verantwortlich fürs gesamte operative Geschäft. Und wir machen als Full-Service-Social-Media-Agentur im Wesentlichen 2 Dinge. Das eine ist Kampagnen auf Social Media. Das heißt, wir kümmern uns zum Beispiel um Influencer-Marketing-Kampagnen, bei denen wir die Creator ansprechen. Schauen, passen die zur Marke oder zum Produkt, das es zu bewerben gilt oder zur Aktion. Wir arbeiten auch viel für Non-Profit-Organisationen und dann bringen wir die zusammen und kümmern uns darum, dass die Kampagne funktioniert und am Ende alle happy sind. Das ist immer so ein bisschen unser Anspruch. Alle sollen die Inhalte feiern und damit meinen wir die Zuschauer, damit meinen wir die Creator und die Kunden. Nur wenn alle zufrieden sind, ist es wirklich ein gelungenes Projekt geworden. Und das Zweite, was wir machen, ist Social Media Management. Wir betreuen Kanäle für Marken oder auch Fernsehsender, arbeiten viel mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammen. Und dann übernehmen wir da die Kanäle auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok und betreuen die. Und dann machen wir das, was man so als Agentur macht. Man gibt Workshops, man berät, man konzipiert, man erklärt Dinge, so wie heute hier beim Next Media Festival.
Sehr gut. Ich wollte gerade fragen, was treibt dich heute ganz konkret hierher, außer natürlich dieses Interview?
Wir haben heute eine Masterclass gemacht zum Thema Creator Economy, bei der sich die Teilnehmenden anhören konnten. Was ist so das Besondere und das Neue an der Creator Economy und was können wir davon lernen? wenn wir eigene Geschäftsmodelle entwickeln wollen, die auf Social Media funktionieren. Das ist für viele klassische Unternehmen, Medienunternehmen, aber auch Marken eine große Herausforderung. Die sehen, da sind auf Social Media Superstars unterwegs und die können augenscheinlich mit Leichtigkeit jeden Blödsinn sozusagen machen und die Leute finden es super und feiern es und geben auch für alles Geld aus. Kosmetikprodukte, Events, Spiele, was auch immer, und man fragt sich, wie machen die das? Wie schaffen die das? Und das haben wir heute versucht zu vermitteln.
Schade, dass wir da nicht dabei waren oder ich nicht dabei sein konnte, aber vielleicht hätten wir jetzt kurz einen Einblick. Was wird denn so von Außenstehenden im ganzen Bereich Creator Economy am meisten unterschätzt? Weil man sieht ja immer diese erfolgreichen Menschen, die das dann betreiben, aber man sieht ja vieles nicht hinter den Kulissen. Also was wird da unterschätzt von außen betrachtet?
Ja, die naheliegendste Antwort wäre natürlich zu sagen, die Arbeit, die dahinter steht und dass da oft große Teams, Agenturen oder auch Unternehmen inzwischen dahinter stehen. Das ist nicht immer ganz so klar, dass auch hinter einem Creator oft ein großes Team steht. Wenn man sich dann mal mit so einem großen Projekt beschäftigt, ich nehme jetzt mal als Beispiel, was vielleicht ein paar Leute kennen, die Baller League, ein alternatives Fußballturnier, wo auch Mats Hummels und Lukas Podolski daran beteiligt werden. Wenn man da genau drauf guckt, ist natürlich eben klar, dass das nicht irgendwie zwei, drei Leute alleine sich ausgedacht haben. Eine Antwort, die nicht so offenkundig ist, finde ich, ist, wie wichtig es ist, wirklich mit der Community, die man hat, mit den Fans zu interagieren und auf die zu hören. Und das ist meiner Ansicht nach das, was auch den meisten Unternehmen am schwersten fällt. Unternehmen kommen häufig sehr aus ihrer Perspektive, aus der Unternehmensperspektive, aus der Innenperspektive. Wir haben ein Produkt, das sollen die Leute kaufen. Wie schaffen wir es jetzt, die davon zu überzeugen oder zu überreden, dass die das kaufen? Das ist die klassische Unternehmens- und Kampagnendenke. Und als Creator gehst du oft ganz anders ran. Du merkst, meine Community, die hat Bock auf irgendwas. Wie kann ich denen was geben, wo die Bock drauf haben? Und dann hat die Community so ein bisschen das Gefühl, das war eigentlich unsere Idee. Natürlich kaufe ich jetzt diesen neuen Pullover oder kaufe ich dieses neue Schminkprodukt oder dieses neue Buch, weil ich habe mir das ja gewünscht und mein Creator hat das für mich gemacht. Und das ist so eine ganz andere Art, darüber nachzudenken, wie kann ich ein Produkt erstellen. Man geht eben nicht davon aus, ich will jetzt hier irgendwas verkaufen, ich muss ja was verkaufen, sondern man hört auf seine Fans und gibt denen, was die möchten.
Also man leitet quasi die Produktpipeline nicht aus dem 3-Jahres-Finanzplan ab, sondern aus dem, was die Leute wirklich wollen. Hast du da ein Beispiel für von einem Produkt, was genau so entstanden ist?
Also der Markt ist ja inzwischen voll davon. Man muss heute nur noch in den Supermarkt gehen und dort sieht man Eistees, Pizzen, Schminkprodukte, also Tiefkühlpizzen oder so, ja. Also alles Mögliche wird heute ein Creator-Gesicht draufgepappt oder Name und dann funktioniert das. Ein Beispiel, was ich persönlich immer ganz cool finde, ich gebe mal zwei, die so ein bisschen auch die Bandbreite illustrieren. Das eine ist, es gibt die Johnsons, Tim und Anna Johnson, also bekannte Influencer-Familie, die haben ein Gesellschaftsspiel rausgebracht, ein Kartenspiel. Und die Message von dem Spiel ist auch von den beiden, ey, legt mal das Handy weg und setzt euch mit einem Freund an einen Tisch und spielt ein Spiel. Und das ist eingeschlagen wie Bombe. Die erste Auflage war innerhalb von Stunden ausverkauft. Und die haben einfach Bock gehabt, ein Kartenspiel zu machen. Und das war eine verrückte Idee von denen. Und das haben die einfach mit ihren Fans umgesetzt. Und das ist ein cooles Kartenspiel. Und das, finde ich, ist zum Beispiel so eine gute Idee. Erstmal würde ja niemand auf die Idee kommen, das sind jetzt Spieleentwickler und die müssen jetzt Spiele entwickeln. Die sind einfach Creator und haben gesagt, wir entwickeln jetzt ein Spiel, weil wir Bock drauf haben und weil unsere Fans Bock drauf haben. Die könnten aber nächste Woche was komplett anderes machen, Schuhe oder so, was gar nichts. Und ein Spieleunternehmen wird das nicht machen, die würden nur Spiele entwickeln, aber keine Schuhe. Ja, und ein anderes Beispiel, was ich auch immer ganz interessant finde und das zeigt so ein bisschen, wo jetzt die Richtung hingeht. Es gibt eine Influencerin, die schon seit vielen Jahren dabei ist. Diana zu Löwen heißt die. Die ist auf YouTube sehr erfolgreich gewesen. Inzwischen hat sie auch 1 Million Reichweite auf Instagram. Und die hat sehr früh angefangen zu investieren und hat in ein Startup investiert, mit ihrer Reichweite sozusagen. Das waren Hörbücher, erotische Hörbücher für Frauen, was es so in der Form eben noch nicht gab in dieser Branche, richtete sich immer sehr viel an Männer. Aber auch Frauen haben manchmal Bock auf solche Inhalte. Und da ist sie dann sehr früh mit reingegangen. Und das ist so ein Trend oder eine Entwicklung, die wir jetzt in der Creator Economy sehen, dass Creator eben nicht nur in Produkte investieren, sondern direkt in ganze Unternehmen.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Beispiele. Wenn wir wieder die Unternehmensperspektive einnehmen, uns dann aber fragen, wie kann ich denn als Unternehmen jetzt gutes Community Management machen? Ist das ein aktives Lesen und Beantworten von Kommentaren? Sind das interaktive Content-Formate oder wie schaffe ich das?
Das ist auch eine sehr gute Frage, ja. Das ist gar nicht so leicht. Es fängt mal an mit den Inhalten. Die Inhalte müssen jetzt gar nicht in dem Sinne interaktiv sein, dass ich da was mitmachen kann. Die müssen aber schon engaging sein. Also ich muss Lust drauf haben, mich damit zu beschäftigen. Und es muss eine spannende Geschichte sein, in die ich gerne eintauche. Das können Unternehmen auch machen. Auch da gibt's viele gute Beispiele. Jetzt auf TikTok zum Beispiel was da sehr trendet, ist dieses Bro7-Meme. Das kommt von Pro7. Und Pro7 präsentiert auf TikTok natürlich Ausschnitte aus seinen Inhalten und aus seinen Shows. Und gleichzeitig ist auf diesem Account das so dieser Charakter Bro7 entstanden. Also dein Kumpel von Pro7. Und das ist so ein eigener digitaler Charakter sozusagen, der sich dann auch mit anderen Markenaccounts gerne mal anlegt oder die so sich über die lustig macht und so sehr frech kommentiert. Und dieser Charakter erzählt jetzt im Grunde schon so seine eigene Geschichte auf Social Media. Und die Fans folgen Pro7 nicht, weil sie Bock drauf haben, Ausschnitte aus der letzten Joko und Klaas-Sendung zu sehen. Die können sie sich auch woanders angucken. Die folgen Pro7, weil die wissen wollen, was macht Bro7 als nächstes. Ja. Und den begegnet Bro7 auf TikTok nicht nur auf dem Pro7-Account, sondern manchmal auch in den Kommentaren von einem anderen Creator oder einer anderen Marke. Und das sind so ganz spannende Geschichten, wie Marken mit ihren Communities auf eine interessante Weise in Kontakt kommen können. Und das kann man nicht unbedingt in so 10 klare Regeln packen oder sowas. Das kann man auch nicht studieren, sondern man muss wirklich es fühlen sozusagen. Man muss auf die Plattform gehen und sich auf die Communities einlassen und auch hier so ein bisschen die Unternehmensperspektive ablegen. Ich muss jetzt was verkaufen. Einfach mal rausgehen und die Inhalte erzählen, die sich authentisch anfühlen, wo die Community auch Bock hat, darauf zu reagieren und signalisiert, ja, das will ich wissen, erzählt mir mehr davon.
Ja, Pro7 natürlich auch mit Bro7 ein schönes Wortspiel geschaffen, ja. Was sicherlich nicht ganz so einfach für viele Firmen umzusetzen ist. Was ich jetzt schon ein-, zweimal rausgehört habe, deshalb frage ich da noch nach, bevor wir so einen Mini-Ausblick noch machen, ist, dass das Hauptziel von Community Management nicht Verkauf sein sollte, sondern das ist quasi dann das Nebenprodukt. Ist das tatsächlich so?
Das ist tatsächlich so. Ich glaube, bei den meisten Unternehmen hat Community Management sogar ein ganz anderes Ziel, nämlich bloß kein Shitstorm. Das ist immer noch ein Thema, was natürlich ganz, ganz viele beschäftigt. Wir gehen jetzt als Unternehmen da raus. Oh, hoffentlich kriegen wir keinen Shitstorm. Und was machen wir, wenn ein Shitstorm kommt? Also da geht man gleich schon so ein bisschen angstgetrieben eigentlich da rein. Und wenige gehen rein mit so einer Offenheit. Ja, mal gucken, was die Zuschauer oder die Nutzer von uns wollen und wie die mit uns interagieren wollen. Und es hilft wirklich immer, wenn man so ein bisschen loslässt, versucht, authentisch zu sein und menschlich kommuniziert und in dem Sinne dann auch die Person, die gerade an den Geräten ist sozusagen, am Community Management, dass die auch signalisiert, hier sitzt ein Mensch. Ja, ich bin kein Markenaccount. Hier sitzt ein Mensch und ich präge jetzt auch diesen Account, so wie er jetzt gerade kommuniziert und man da sehr transparent ist. Und das hilft, wenn man sich darauf einlässt, dann muss man loslassen können als Unternehmen. Du darfst dann nicht sagen, ich brauche aber 10 Abnahmeschleifer. Das muss bis in die oberste Etage gehen oder sowas, sondern man muss den Leuten die Freiheit geben, dann auch machen zu dürfen.
In der Regel nicht dadurch menschlicher, dass möglichst viele Menschen auf den Post aufgeguckt haben.
Ja, das ist so, genau.
Ich würde ganz gern zum Schluss nochmal wieder ein bisschen auf dich gucken. Wir haben auch mit deinem Job angefangen. Ja. Du hast ganz kurz dich vorgestellt, nachdem du uns einen intimen Einblick in deine Handynutzungshistorie gegeben hast. Was ist aktuell deine größte Herausforderung in deinem beruflichen Alltag?
Die größte Herausforderung aktuell ist, dass es gibt wahnsinnig viele. Ich würde mal sagen, eine, die wir jetzt als Agentur, die vom Influencer-Marketing herkommt, sehen, ist, dass so diese Mechanismen des Influencer-Marketings, die haben sich jetzt, viel hat sich da etabliert, vieles auch gelernt, sowohl bei den Creatern als auch bei den Zuschauenden. Und jetzt geht es darum, in die nächste Phase reinzukommen und innovativ wieder zu sein. Dieses einfach Produkte in die Kamera halten, Gutscheincodes präsentieren. Klar, das funktioniert, das machen auch viele noch. Damit kann man auch gut sein Geld verdienen und die Fans nehmen die Gutscheincodes und holen sich das dann. Ja. Wie schaffe ich es jetzt, darüber wieder eine emotionale Bindung sozusagen zu erzeugen und nicht plumpe Produktplatzierungen zum Beispiel zu machen? Das ist für mich so, das war einmal und jetzt wollen wir in die nächste Phase. Wir wollen das kreativ machen. Und was ich gerade zum Beispiel als Beispiel mit der Diana gebracht hatte, eine Creatorin, die in ein Startup investiert mit ihrer Reichweite und sich dann ja auch identifiziert damit. Das ist zum Beispiel was, was wir auch aktiv vorantreiben. Unsere Geschäftsführerin hat da jetzt gerade was zu gegründet. Next Gen Innovators nennt sich das, wo Startups und Creator zusammengebracht werden sollen. Und das ist so eine Entwicklung, die in den USA auch schon viel, viel weiter ist. Da sind viel, viel mehr Creator, die eigene entweder Unternehmen gründen oder eben investieren. Und das ist so ein Weg zum Beispiel, wie man Creator motivieren kann, wirklich sich zu interessieren für ein Produkt und dahinter zu stehen. Und ich glaube, da brauchen wir noch viel, viel mehr Ideen, neue Wege zu finden, außer so einer ganz plumpen, da ist Cash, bitte mach ein Reel und Dankeschön, auf Wiedersehen. Das ist eine sehr, sehr, ja, das ist so eine transaktionale Denke, die beiden Seiten auf Dauer wenig Freude macht. Und wie schaffen wir es, zusätzliche Anreize zu setzen, dass ein Creator sagt, okay, auf das Projekt habe ich wirklich Bock und da bin ich mit ganzem Herzen dabei und ich bin auch bereit, meiner Community zu signalisieren, das ist voll das geile Projekt oder das ist voll das geile Produkt und ich mache das nicht nur, weil die mich einmal für so ein Reel bezahlt haben oder für eine Kampagne gebucht haben.
Also weniger plump, wie du so schön gesagt hast, wäre natürlich richtig dreist, wenn wir jetzt einfach hier noch einen Gutscheincode in diesen Podcast reinmoderieren würden. Ja. Tun wir aber nicht, den haben wir nämlich nicht. Aber ich würde ganz gerne abschließend noch einmal fragen, in welchem Themengebiet du dich die nächsten 12 Monate noch weiterentwickeln wirst oder wo du noch zu lernen möchtest. Ist das dann Next Gen Innovators, von dem du gerade sprachst, oder ist das ein ganz anderes Thema?
Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert. Ein anderes Thema, was mich sehr interessiert, ist, wie können wir, weil wir sind ja auch viel in der TV-Welt zu Hause, wir arbeiten mit vielen Formaten zusammen. Wie können wir Inhalte erzählen, die auf allen Plattformen stattfinden, aber nicht nur Copy und Paste sind, sondern wirklich aufeinander einzahlen? Wir sehen jetzt gerade in der Streaming-Welt interessante Entwicklungen, dass auch da Formate um Creator entwickelt werden. Und dann geht es ja auch darum, ja, da Reichweite irgendwie drauf zu kriegen und auf Social Media einen Buzz zu erzeugen. Distribution findet eben heute nicht mehr nur über einen linearen Kanal statt, sondern es findet in irgendeiner Streaming-Plattform statt und die Leute müssen mitkriegen, ja, da ist jetzt was Neues, da ist was Cooles. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Wie können auch eben nicht nur physische Produkte oder so sagen, wir können auch Medieninhalte auf Social Media so präsentiert werden, dass die Zuschauer Bock haben, damit zu engagen, mitzumachen und sich dann im besten Fall natürlich das ganze Format anzugucken. Das ist was uns auch im Alltag sehr, sehr viel beschäftigt.
Das glaube ich sofort und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dabei ganz viel Erfolg und bis hoffentlich bald. Moritz.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Nochmal vielen Dank an Moritz für die spannenden Einblicke in seinen beruflichen Alltag und wie er dabei mit dem Thema Aufmerksamkeit umgeht. In den Shownotes kommt ihr zu Moritz' Profil, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt. Wir hoffen, euch hat das Gespräch genauso gefallen wie uns. Wenn ja, dann würden wir uns sehr über Feedback freuen, zum Beispiel als Kommentar auf Social Media oder in Form einer netten Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das war die erste Folge unserer Spezialreihe Attention Please. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, dann hört gern auch in die anderen Podcasts des Brand 1 Podcast-Netzwerks rein. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit spannenden Gästen über Tech und Rara.